Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Bevor wir jetzt in die Episode starten, nochmal kurze Durchsage in eigener Sache. Am 4. Februar, also Donnerstag um 20 Uhr am Abend, haben wir jetzt einen Livestream-Vortrag auf die Beine gestellt, weil es einfach in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch keine Veranstaltungen geben wird dürfen. Und das ist ein richtig ausführlicher Vortrag von mir, dauert zweimal eine Stunde. Wir haben einen Moderator dabei und ich werde viele Geschichten erzählen, die auch die fleißigen Sitzfleischhörer noch nicht kennen, über das Race Across America, über viele andere Radrennen, über die mentale Herausforderung, über die vielen Rückschläge, über das Lernen draus, und es wird da sehr viele lustige, unterhaltsame Sachen geben. Und ich würde mich freuen, wenn es reinschaut, das wird ein Livestream sein auf YouTube, und alle weiteren Infos zum 4. Februar findet ihr auf www.christophstrasser.at.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast mit Florian Strasser und Christoph Kraschitzer
und dem besten Radlfotografen Lex Carelli.
Oder so ähnlich, mit den Namen bin ich mir nicht ganz sicher. Aber wir sind da in der zweiten Episode. Der Lex hat sein FTP um 10 Punkte gesteigert, hat er uns zumindest versprochen. Und wir sprechen heute mit ihm weiter über seine Erfahrungen als Betreuer, Fotograf und Szenekenner.
Ja, Lex, wir haben letztes Mal schon sehr viele Sachen besprochen, wie du selber am Radl auf die Langstrecken gekommen bist, dass du mit mir gemeinsam beim RAM 2009 das erste Mal dabei warst. Du hast ja uns als Betreuerteam, als Strasser-Crew im Prinzip auch vom ersten RAM bis zum bisher letzten RAM quasi miterlebt und die Entwicklung gesehen. Wie waren da die, von der Teamdynamik her, so die Unterschiede, wenn du jetzt zurückdenkst an die ersten Jahre und jetzt an die fortgeschrittenen Jahre?
Ich muss ehrlich sagen, es war jedes Jahr so, dass die Crew sehr motiviert war und wirklich versucht hat, die so gut wie möglich zu unterstützen. Das heißt, das war jetzt kein Jahr dabei, wo ein kompletter Crew-Fail war oder die Crew dich in deiner Leistung gebremst hätte. Aber trotzdem würde ich jetzt sagen, es gibt Jahre, die weit, weit lustiger waren, spannender waren. Vielleicht auch, weil meine Stimmung während dem RAM andere war, das kann ich natürlich auch nicht sagen. Aber ich würde es jetzt einmal als Dream Team Crew Strasser bezeichnen. Die Jahre waren definitiv bei deinen größten Erfolgen 13 und 14. Da hat man im Betreuerteam richtig das Feuer gemerkt und man hat, das ist, ob das jetzt von dir das Feuer zu uns gekommen ist oder umgekehrt oder ob wir uns da gegenseitig gepusht haben, kann ich nicht sagen, aber die Jahre waren definitiv die stärksten Crew-Jahre in deiner RAM-Laufbahn, aus meiner Sicht zumindest. Entschuldigung, Flo, du warst da nicht dabei.
Ich kann gar nicht widersprechen, also das waren einfach auch spezielle Jahre mit deiner eingespielten Crew. Der Großteil der Crew war schon seit 2008 in Wirklichkeit beieinander, seit dem rund um Österreich Testlauf quasi, und das ist einfach in den zwei Jahren gegipfelt und danach war eben der große Bruch und das ist nicht wiederholbar und die widerspricht da keine Sekunde. Bin auch nicht beleidigt.
Da muss man, glaube ich, auch nicht beleidigt sein, weil die Crews danach waren auch Weltklasse und dazu hast du sicherlich auch beitragen. Und die Crews davor waren halt, glaube ich, deswegen auch so speziell, weil sie sich, so wie du richtig gesagt hast, schon seit 2008 zum größten Teil gekannt haben und weil die Leute auch sich privat getroffen haben und das schon vor Christoph Strasser Crew-Zeiten, und da kommt dann eine ganz andere Dynamik rein, wie wenn man sie nur zum Rennen trifft oder kurz davor für eine Vorbereitung.
Wir waren ja 2009 alles ausschließlich Rookies. Da war niemand im Betreuerteam, der schon Ram-Erfahrung gehabt hat. 2014 haben wir 42 Pro-Kopf-Erfahrungen gehabt insgesamt. Also ich habe jetzt nicht nachgerechnet, ob es in den letzten Jahren 18 oder 19 da noch mehr höhere Nummer gegeben hat. Aber wir haben schon 42 Erfahrungen insgesamt gehabt in der ganzen Crew und das hat sich im Laufe der Jahre aufgebaut und ich glaube, dass 2014 auch von dem her ganz speziell war. Das war vom Teamchef damals das letzte Jahr, danach haben sie ihm einige Sachen geändert und was sicher dazu kommt, wenn es besonders gut läuft, körperlich und vor allem bei mir, beim Radlfahrer, dann entsteht halt einfach eine ganz spezielle Stimmung. Das eine beflügelt dann das andere, die Stimmung in der Crew beflügelt den Radlfahrer und umgekehrt. Und genauso ist es dann, wenn es halt sportlich nicht gut läuft und körperlich nicht gut läuft, dann gibt es halt auch ein bisschen mehr überhaupt Diskussionsgründe in der Crew und verschiedene Meinungen, schlechtere Stimmung. Und wenn ich das spüre, dass in der Crew nicht gut läuft, blockiert es auch mich um Radl. Das heißt, das ist halt eine riesengroße Einheit.
Möchtest vielleicht aus den Jahren 9 bis 14 RM außerpicken, was da besonders in Erinnerung geblieben ist, was du gedacht hast, das ist ein Moment, den werde ich nicht mehr vergessen, der fasst Ultracycling zusammen wie kein anderer.
Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war jetzt 8-mal da drüben und bei mir vermischen sie im Kopf diese 8 RAMs so dermaßen. Ich kann euch sagen, ich kenne auf die ersten 1000 bis 2000 Kilometer fast jede Kreuzung, aber teilweise schaffe ich es nicht, dass ich ein spezielles Ereignis am Jahr zuordnen kann. Aber was ich sagen kann, ist 2014, so wie du ja vorher schon gesagt hast, das war das Jahr schlechthin. Da war die Crew echt mördermäßig. Es war eine Stimmung, die war kein zweites Mal beim Ram dabei.
Ich hüpfe kurz auf die Sprünge. Vielleicht wollte da noch sein. 2009 sozusagen die Jungfernfahrt Misserfolg ausgeschieden. 2011 sensationell, bisschen unerwartet der erste Erfolg. 2012 das ganz knappe Duell mit dem Reto Schoch, wo zweiter Platz dann im Endeffekt gestanden ist. Das war für mich eines der prägendsten Jahre. 2013 die Revanche am Reto Schoch, erster Platz unter 8 Tagen. Und da ist eins meiner Lieblingsfotos entstanden, nämlich wo ich vor dieser Bauernhofhalle, Traktorenhalle, wo die amerikanische Flagge aufpinselt ist, mit diesem Mundschutztuch so Cowboy-ähnlich vorbeifahre. Das ist irgendwie ganz ein super Motiv. Im Hintergrund zwar nur grün und Wald, aber irgendwie so die Stimmung, die transportiert wird, ganz speziell.
Oft kopiert in den Jahren darauf, aber selten erreicht. Genau dieses Motiv.
Ich muss sagen, nie erreicht.
Wir werden es übrigens nur jetzt so für alle, die zuhören, auf meiner Instagram-Story mache ich immer zu jeder Episode einige Fotos, Ausschnitte und da wird man das auch anschauen können.
Beim Ram 2014 war mein Lieblingsfoto eins, wo nicht der Straps drauf ist, sondern die Betreuer-Crew im Monument Valley. Beim Sonnenaufgang mit Gegenlicht und der Johnny und der Gri fallen sie quasi in die Arme, der eine in der Nachtschicht, der andere in der Tagschicht und man hat in dem Foto einfach das gute Gefühl vom Rennen in einem Bild festgehalten.
Dass es nicht um einen Radlfahrer geht, sondern um eine gute Stimmung in der Crew.
Bei einem guten Kaffee.
Und dann fährt der Radlfahrer wie von selber ganz schnell.
Nur so funktioniert das Ram in meinen Augen.
Vom Ram 15 haben wir eh schon besprochen, dass da die Fotos auch ganz besonders waren, weil du eine andere Perspektive gehabt hast. Und was du dann 2018 und 2019 gemacht hast, wie du eben noch dabei warst, 2017 hat ja der Hausi dich vertreten, der auch schon bei vielen anderen Rennen mit war. Ich muss sagen, 2018, 2019 habe ich bei deinen Fotos gemerkt, dass die Qualität nochmal, du bist einfach auch im Laufe der Jahre besser geworden und professioneller und dein Equipment hast verbessert. Also 18, 19 gibt es schon extrem gute Bilder, die einfach viel Emotionen bündeln. Und was macht für dich eigentlich ein gutes Sportfoto aus?
Boah, da gibt's, da kann man jetzt stundenlang drüber philosophieren, aber ich würde sagen, ein gutes Radlsportfoto ist einfach entweder der Radlfahrer in einer wahnsinnig schönen Landschaft oder Gegend oder bei super Lichtstimmungen oder Wettersituationen, wie wir es auch gehabt haben, ich glaube 2013 mit dem Hurricane im Hintergrund.
Ja, jedes Jahr Hurricane im Hintergrund.
Jetzt habt ihr euch gut ausgeredet, aber an einen Blicken habe ich gesehen, ihr habt jetzt selber die Jahre vermischt, also beide.
Werbung. Du bist ja heuer schon ein Radrennen gefahren, sogar im Ausland. Warst du da in irgendeiner Art und Weise versichert?
Ich war natürlich versichert. Es gibt aber unterschiedliche Versionen von Veranstaltungen. Manche schreiben das genau vor, wohin auch ein Nachweis, dass du versichert bist. Und manche sagen, hey, es ist in deinem eigenen Interesse, wie gut du abgesichert bist. Aber ich möchte natürlich selber schauen, dass ich so nichts dem Zufall überlasse, weil auch wenn man aufmerksam fährt, vorsichtig ist, es kann immer was passieren.
Und es muss gar nicht der Worst Case sein. Es reicht ja irgendwo ein Materialbruch oder ein gestohlenes Fahrrad, eigentlich auch ein Worst Case.
Ja, das ist
zumindest
ziemlich
bleibt
blöd.
Man körperlich unversehrt. Und dagegen kann man sich mit der Allianz Ultraschutz versichern.
Ja, was ich finde, dass bei dieser Versicherung halt besonders ist, du kannst auch damit Teilnahmen an Wettkämpfen versichern und an Ultradistanzen. Das ist nämlich meistens so, bei Standardversicherungen ist es so, wenn du irgendwo teilnimmst, beim Rennen, beim Extremrennen, dann steigen Versicherungen aus. Und die Ultraschutz sichert halt auch das ab. Und das finde ich wirklich wichtig. Ob es eine Bikepacking-Tour ist im Ausland, ob es um einen Sturz geht, um einen Diebstahl, um einen Materialschaden, dort wird man individuell beraten. Jakob und Konrad, die das Versicherungspaket entwickelt haben, sind selbst Bikepacker, wissen, worum es geht. Und das ist keine Massenabfertigung, sondern eine individuelle Sache.
Ab 3,80 Euro im Monat geht's los und man bekommt sein individuelles auf einen zugeschnittenes Versicherungspaket.
Aktuell gibt's das aber nur für Personen, die in Deutschland wohnhaft sind. Für weitere Infos schaut's einfach in unsere Shownotes oder direkt auf ultraschutz.de und ich sag nur eins dazu.
Eine meiner Lieblings-Landingpages. Wirklich großartig gemacht.
Die Website ist so super. Auch wenn man keine Versicherung haben will, schaut's einfach die Website an, der ist geil.
Werbung Ende.
Also da gibt's den Aspekt oder den sportlichen Aspekt, dass man wirklich sieht, was für eine Leistung oder Geschwindigkeit da gefahren wird, dass man das in einem Bild transportieren kann, ist mir auch sehr wichtig und das finde ich auch einen wichtigen Anspruch ans Foto.
Wenn ich immer wieder für meine Vorträge Fotos raussuche aus den tausenden Bildern, die ich von dir mittlerweile habe und ich weiß wirklich fast von jedem Jahr, an welchem Tag, bei welcher Timestation es welche coolen Bilder gibt, die vielleicht für diesen Anlass jetzt passend hätten oder für das Motiv. Mir gefallen immer Bilder besonders gut, wo man so Gefühle sieht und Emotionen oder eben auch einen Gesichtsausdruck in der Crew oder bei mir am Radl, wo einfach so die Körpersprache sehr viel hergibt. Weil die Landschaft ist in USA vor allem im ersten Teil eh fast überall schön.
Und dein berühmtestes Foto, das war ganz sicher nicht so geplant, oder? Die verrunzelten Viers vom Strasser, das ist wahrscheinlich das Foto, das am öftersten geklickt wurde.
Und das in der Zeit im Bild, im Hauptprogramm vom ORF gezeigt worden ist. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass nur Bad News groß gebracht werden oder dass nur Dramatik in den großen Medien gesagt wird, aber es war schon so. In der Zeit im Bild um 1930 war nur einmal ein Foto von mir und das hat meine verrunzelten Fußsohlen gezeigt.
Ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf das Foto und vor allem, dass es das Foto so weit geschafft hat. Aber mit dem Foto haben wir Aufmerksamkeit auch für größere Medien gekriegt, ist mir vorgekommen. Und dann waren eigentlich regelmäßig Posts von ORF Sport und anderen Tageszeitungen, die dann auch wirklich Bildergalerien gebracht haben. Und das war davor meines Erachtens noch wenig bis gar nicht vorhanden.
Der große Durchbruch mit Straps seinen Hobbitfüßen, also.
Was man auch dazu sagen muss, weil du gesagt hast, du hast tausende von Fotos von mir, von den einzelnen Rennern und du weißt ganz genau, wo was passiert ist. Für mich ist es anders, ist ich während dem Rennen nämlich 10.000 plus Fotos und oder plus minus 10.000 für ein Rennen und ich sortiere es während dem Rennen aus, bearbeite es während dem Rennen fertig und eigentlich dem Moment, wo wir in Annapolis sind, kriegst du die fixfertigen Fotos von mir und danach sehe ich es kaum bis gar nicht mehr und von daher verschwimmt es für mich dann no mehr in den einzelnen Jahren, weil ich es danach nicht so wie du stundenlang nochmal anschaue.
Und für mich ist es auch, wenn ich jetzt denke, was ist in welchem Jahr passiert, zum Beispiel für einen Podcast RAM 2015, so viele Bilder, die einfach meine Erinnerung wieder stützen oder die mir helfen, mir an gewisse Sachen zu erinnern. Das heißt, mein ganzes Gedankengut, was ich über das Race Across America in mir habe, ist teilweise echt stark mit deinen Bildern verbunden, weil ansonsten vergisst du die Dinge irgendwann. Und so gibt es die meisten Situationen dokumentiert in Farbe.
Für mich ist es einfach ganz wichtig, eine gewisse Qualität für dich abzuliefern, weil ich stelle mir immer vor, wie ich gern die Fotos hätte, wenn ich derjenige bin, der am Radl sitzt.
Übers RAM könnte man noch ewig weiter quatschen. Wir haben einen ganzen Podcast übers RAM gemacht. Aber du warst ja bei ganz vielen anderen Rennern, die jetzt nicht so bekannt sind und bei, ich will nicht Projekten sagen, bei Rekorden vom Straps auch dabei.
Ja, ich glaube, ich habe eigentlich alle großen Ultraradrennen, die es so gibt, einmal erleben dürfen und entweder als Fotograf, als Teilnehmer oder eben als Crew-Mitglied beim Straps.
Besonders hervorzuheben ist wahrscheinlich das Race Around Ireland. Der Straps schwärmt immer noch von dem Rennen. Es hat leider nicht oft in seine Saisonplanung hineingepasst, aber du bist das selber gefahren, warst in der Crew. Erzähl vielleicht einmal, oder hören wir uns einmal den Ausschnitt an, den wir da haben vom Race Around Ireland.
Ja, der pennt, aber er kommt weder von hinten, noch von vorne, noch von links, noch von rechts, sondern von überall. Es ist ein Wahnsinn und es wird aber noch schöner.
Der erste Teil klingt noch ziemlich viel Wind. Der zweite Teil klingt noch ziemlich viel Müdigkeit und Race Around Ireland ist ja ist die Crew 6 Personen, das heißt 3 und 3, jeweils 12 Stunden, da gibt es keines Mediencar, da hast du ein bisschen normal betreut und gut zugesprochen, wenn ich es braucht habe.
Genau, in Irland war es für mich ganz speziell, das war das erste größere Rennen von dir, wo ich in der Crew war und mehr Aufgaben wie nur die eines Fotografen gehabt habe, weil ich 2 Jahre davor schon drüben war. Zuerst habe ich den Valerio Zamboni fotografieren dürfen und begleiten dürfen. Das war eine sehr spannende Erfahrung, einen Radlfahrer, der ungefähr die halbe Geschwindigkeit vom Straps hat, zu fotografieren. Das soll dann sportlich ausschauen.
Und aber zu seiner Verteidigung, er hat 2011 das Rennen gewonnen. Er war damals noch nicht ganz 60, oder? Also Ende 50 und man muss dazu sagen, Race Around Ireland hat Teilnehmerzahl, das sind gering, da gibt es 5 bis 10 Teilnehmer. Wenn davon in der Solo-Wertung, wo ich gefahren bin, waren es nicht mehr und 2011 war es ja extrem wettermäßig, da sind weniger ins Ziel gekommen und da hat tatsächlich der Valero das Rennen gewonnen.
Ich glaube, dass, wie es gewonnen hat, 2011 genau 3 Leute ins Ziel gekommen sind, wenn man nicht alles täuscht, und mehr wie 10 aber gestartet sind. Das waren Bedingungen, die habe ich davor noch bei keinem einzigen Rennen gesehen. Und das hat mich dann gereizt und hat dann dazu geführt, dass ich mit dem Jürgen, mit dem Kruxy und mit 2 weiteren, mit Peter und mit Peter, gemeinsam im Jahr drauf mit meinem richtig fertig gefahrenen Renault Espace nach Irland aufgefahren bin, mit 4 Radeln hinten drauf. Die Raffen sind fast in die Radkästen drinnen gehängt, weil wir alle 4 im Auto gesessen sind. Wir haben es allerdings geschafft, dass wir ohne Panne aufgekommen sind. Und dann haben wir im Viererteam dort oben das Rennen bestritten.
wo ich so gern bei Race Around Ireland zurückdenke, ist die Landschaft. Es ist so eine total arge Landschaft. Also ich bin mir immer vorgekommen wie Alice im Wunderland. Es sind so Pflanzen, die es bei uns nicht gibt. Es sind Farne, die sind halt 4 Meter hoch statt einem Meter. Es sind so viele schmale Straßen, die zugewachsen sind rundherum. Du fährst quasi wie durch grüne Tunnels. Es sind tausende Schafe auf der Straße, es sind einspurige Straßen, enge Straßen, Schlaglöcher, wüde Anstiege. Du fährst immer an der Küste entlang, hast immer Seitenwind. Es ist 12 Stunden lang dunkel, weil es Mitte September ist und die Menschen sind ganz lieb, aber ganz, ganz selten zu sehen.
Und genau das macht den Reiz, glaube ich, von dem Rennen auch aus. Ich muss dir da ein bisschen widersprechen, ein paar Wahrnehmungen, die du hast, die waren wahrscheinlich eher Ende des Rennens. 4 Meter hohe Fahne und tausende Schafe auf der Straße habe ich nicht gesehen, aber es stimmt schon. Die Vegetation dort ist unvorstellbar und für einen Österreicher ganz was anderes, war super spannend zum Fotografieren. Und die Schafe auf der Straße, kann ich mich noch erinnern, es waren zwei wüde Situationen in Irland für mich. Das war einmal, wo du mitten in der Nacht in einer Abfahrt tote Schafe auf der Straße gesehen hast und du bist im Slalom mit 3 km/h bergab gefahren und ich habe mir gedacht, das geht nicht lang gut. Und mit viel Zureden, also ich habe dann irgendwann herausgefunden, was du gesehen hast. Das waren nämlich die Schatten, die unsere Scheinwerfer durch die Pflanzen auf der Seite am Boden gemacht haben. Da hast du immer geglaubt, das sind irgendwelche eben toten Schafe am Boden. Und die zweite Situation war das einzige Mal, glaube ich, dass die Strasser-Crew dich komplett verloren hat. Kannst du dich erinnern, ne?
Ja, ich bin ohne Handy vorausgefahren und ich war dann fort und ihr seid im Stau gestanden. Ich habe den Weg nicht mehr gefunden. Es war nämlich in dieser Ortschaft eine Hochzeit oder in der Feierlichkeit, waren sehr viele Leute und die Straßen waren irgendwie gesperrt und alles war voll mit Menschen. Dann ist ein anderes Betreuerauto gekommen, die haben auch ihren Fahrer gesucht, da ist dann ein Viererteam oder so von hinten an mir vorbei und die haben auch den Fahrer verloren und dann habe ich immer noch gedacht, anderes Betreuerteam, das bedeutet richtige Straße, allerdings waren die anderen auch auf der Suche nach ihren Fahrern und dann war ich komplett fertig und ich habe gewusst, ihr seid hinten im Stau, ich habe kein Handy mit, ich kenne den Weg nicht, niemand hat das Rennen kennt oder die Strecken kennt und ich bin da halt herumgeirrt und habe wirklich, wirklich schlimmste Angst gehabt. Weil kein Reisepass, kein Euro eingesteckt, kein Handy und völlig verwirrt.
In Wahrheit hast du dann irgendjemanden gefragt, ob du dein eigenes Handy anrufen kannst und da haben wir uns dann wieder irgendwie gefunden.
Lustig ist, die Lösung wäre gewesen, ich habe auf meinem Radlcomputer, das war damals noch kein Garmin, aber ein anderer, der hat auch die Route oben gehabt. Die habe ich einfach nie eingeblendet, aber für Notfälle war sie oben. Ich habe nicht daran gedacht, einfach die Route einzublenden. Ich habe dann angefangen, Auto zu stoppen, Menschen zu fragen und zu bitten, ob sie mir ihr Handy borgen und habe dann nicht einmal so weit gedacht, dass ich meine eigene Nummer anrufe. Das war zu abstrakt in dem Moment. Ich habe die Nummer von der Sabine angerufen, weil das ist die einzige Nummer, die ich auswendig weiß, nach Österreich. Und sie hat dann euch im Auto angerufen und über 3 Ecken euch erklärt, wo ich ihr beschrieben habe, gerade zu stehen. Nämlich bei einer Bushaltestelle in dieser Straße. Und so irgendwo habt ihr mich dann wieder gefunden.
Genau, stimmt. Und in der Zwischenzeit, das war sicherlich eine halbe, dreiviertel Stunde, sind wir verlassene Straßen gefahren und zwar nicht mit erlaubten 60, 70, sondern ungefähr mit der doppelten Geschwindigkeit. Und da hätte uns niemand aufhalten dürfen, weil das war ziemlich grenzwertig schon.
Ja, Lex, deine Autofahr-Skills sind ja leider nicht, sind ja legendär, würde ich sagen. Ich erinnere mich, wie ich 1000 Tore gestorben bin 2015, wie du gedacht hast, das ist mein letztes Ram. Ich bin noch nie Wohnmobil gefahren, jetzt muss ich mal 1000 Kilometer am Stück im Wohnmobil fahren. Und was einfach nur von Seitenlinie zu Seitenlinie gegangen ist. Und da haben viele Leute viel Angst gehabt.
Ja, man muss nicht alles kennen in der Crew, oder? Aber das stimmt, Wohnmobil habe ich bis jetzt noch nie die Ehre gehabt, drinnen zu crewen.
Ist kein Schaden dadurch entstanden.
Zum Glück.
Du bist ja auch jemand, der den Straub schon ewig kennt und auch immer wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagt, wenn der Fahrradprofi Christoph Strasser mit seinem Material daherkommt und am Start steht.
Also ich bin da ganz gleich wieder, Christoph. Ich bin eher auf der service-schwachen Seite und...
Schön formuliert, danke.
Gerne. Ich habe das wildste Service-Erlebnis gehabt beim 24-Stunden-Weltrekord in Berlin, wo mich der Christoph gefragt hat, hey, kannst du bitte mit dem Radl noch zum Start geschmiert umfahren? Ich mag mit dem Auto hinfahren. Und ich habe mich aufs Radl gesetzt, bin dann in Berlin auf das wunderschöne Flugfeld und irgendwann denke ich mir, das tut komisch. Ist das, sind das die Schuhe auf die Klickpedale, die nicht richtig sitzen? Und ich schaue auf und sehe auf einmal, wie die komplette Kurbel inklusive Scheibenfuhren sich so richtig schön bewegt in der im Raum drinnen. Und ich habe mir gedacht, das gibt's nicht, steig ab, schau, ja, im Tretlager drinnen, die Kurbel bewegt sich ein paar Millimeter links und rechts. Dann bin ich zum Start um mich und habe sofort die Specialized-Mechaniker angeredet drauf und leider waren dort nur Mountainbike-Mechaniker.
Nur zur Erklärung, das war immer ein kleines Event. Wir haben den Flughafen Berlin-Tempelhof bekommen, also nicht gesperrt, aber wir haben dort die Strecken aufbauen können, vermessen können, wo ich dann 24 Stunden auf dem Rundkurs gefahren bin und da war ich immer von Specialized ein Event mit Leihrädern für Zuschauer. Es ist ein bisschen gekocht worden, es war Moderation dort, es war wirklich ein super Rahmenprogramm und für diese Leihräder haben sie halt die Mechaniker dort gehabt, nicht für mich. Also das war ein Zufall und unser Glück, dass die dort waren.
Werbung. Flo, du fährst jetzt ja immer öfter Gravelbike und mir fällt auf, beim Gravelbike geht es eigentlich kaum mehr ohne Rucksäcke. Wie machst du das mit dem Trinken?
Ja, ich sehe die Vorteile von Hydration Vests durchaus. Es ist super praktisch. Man hat auf der Vorderseite Taschen für Gels, Riegel und für die leeren Verpackungen, weil man will gerade beim Graveln noch weniger die Umwelt verschmutzen als auf der Straße. Und man hat eigentlich immer beide Hände am Lenker, weil den Schlauch hat man schnell zum Mund geführt und dann kann man konzentrierter und besser im ruppigen und roughen Terrain unterwegs sein.
Dann wird es dir sicher extrem taugen, dass es jetzt auch vom Cyclide eine Hydration Vest gibt.
Ja, jedenfalls ist natürlich schon in meinem Einkaufswagen und ich warte, bis sie endlich verschickt wird. Die Cyclide Hydration Vest hat Platz für eine 2 Liter Trinkblase und hat je nach Größe 4,5 oder 5 Liter Packvolumen.
Ja, es gibt sie in der Größe Small Medium oder Medium Large und sie hat entweder 156 Gramm oder 176 Gramm.
Und wie wir es von Cyclide natürlich kennen, hat sie ganz ausgefuchste Features. Sie hat Montage fürs Licht, sie ist natürlich reflektierend und hat ein höhen- und weitenverstellbares Brustgurtsystem.
Und selbst wenn man so wie ich ein bisschen Angst davor hat, dass der Rucksack schwer ist, dass das vielleicht Sitzprobleme oder Rückenschmerzen verursacht, mit dem Leichtgewicht wird es nicht passieren.
Alle Infos zur Hydration Vest findet ihr unter cyclide.cc.
Dort können Sie es auch bestellen oder natürlich auch bei mir auf ultracyclingshop.com.
Werbung Ende.
Genau, nur ist Pech an der Geschichte war halt, dass es ein Mountainbike-Mechaniker war, der gesagt hat, er hat diese Kurbel noch nie ein- oder ausbaut, hat dann sofort das Handy genommen, hat zu Specialized in Amerika angerufen und die haben dann übers Telefon versucht, den Fehler zu finden. Dadurch haben wir, glaube ich, um eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde später starten müssen. Die Presse hat schon gewartet. Ich glaube, das deutsche Fernsehen war da.
Sky und RTL sind draußen gestanden, ich bin im Specialized-Auto hinten gesessen, habe mich ganz klein gebückt, habe mich geschämt, habe mir gedacht, das darf bitte nicht wahr sein, ich bin selbst schuld, dass wir jetzt den Weltrekordversuch nicht pünktlich starten können, während draußen panisch an meiner Kurbel geschraubt wird. Ich habe es echt wirklich kurz gemeint und es hat irgendwas beim Festziehen der Kurbel, als ich das Service gemacht habe und alles nochmal schön gereinigt und geputzt und gefettet habe, habe ich anscheinend jetzt locker... Mittlerweile weiß ich es dann, es gibt quasi eine Schraube im Inneren der Kurbel und in diese Schraube ist noch einmal Gewinde, wo du dann die Kurbel festziehst und es war quasi die Kurbel festgezogen, aber die Schraube, die davor im Kurbelinneren eingeschraubt wird. Die war leider mit der Zeit locker, weil da habe ich statt Schraubenkleber habe ich Schmierfett reingegeben und das war der Fehler.
Ja, aber das Rennen war dann spitzenmäßig und es war eine Hammerleistung, die du da abgedruckt hast. Und ich muss dazu sagen, die Crew damals war eher mau benannt. Da haben wir sehr geschwächelt, aber die Leistung von dir war spitzenmäßig. War eiskalt was, kann man erinnern. Wir haben den Flughafen nicht verlassen dürfen und wir sind dann dort gesessen, haben gefroren, weil wir nicht alle im Auto gesessen sind, aber du bist super ins Ziel gefahren.
Und ich kann mir durch deine Fotos auch noch an etwas erinnern, weil ich habe mir dann bei den Fotos am Schluss gedacht, ich sitze gar nicht so richtig aerodynamisch oben, weil es war schon alles eingestellt mit Lenker tief, Sattel hoch, hat wirklich aerodynamisch gut ausgeschaut. Am Schluss habe ich mir gedacht, der Kopf ist ja viel höher als der Rücken, gell? Und dann habe ich zwei Bilder übereinander gelegt von der ersten Stunde und von der letzten Stunde. Und da habe ich dann eben gesehen, dass sie die Sattelstützen um 2 cm nach unten gesenkt hat, weil ich das auch zu locker angeschraubt habe. Ich habe das aber während der Fahrt nicht gemerkt. Erst auf den Bildern habe ich gesehen, irgendwie die Sitzposition schaut so unsportlich aus. Das, was man in der Geschichte aber auch noch erkennt, ich habe wirklich mit meinem Rücken oder meiner Halte, mit meiner Sitzposition am Oberkörper glücklicherweise echt wenig Probleme, weil ich merke es nicht einmal, wenn ich 2 cm tiefer sitze. Andere Leute werden schon nervös, wenn sie 1/10 mm anders eingestellt sind und kriegen einen mentalen Stress dadurch. Mir ist das alles ziemlich wurscht, ich setze mich aufs Radl und fahre.
Ja, kann man noch versuchen, das positiv zu drehen, aber aus der Nummer kommst du eigentlich nicht raus.
896 Kilometer waren es in 24 Stunden. Mittlerweile, wir sind ja vollständig und korrekt im Faktencheck ist der Rekord verbessert worden und auf 914 Kilometer, aber ich habe Ziele, was eben in die Richtung gehen.
Na, wenn die Sattelstützen heraus sind, bleibt es gut aus, oder?
Kurbel festschrauben, Sattelstützen festschrauben, vielleicht geht dann ein bisschen mehr als die 914.
Machen wir dann den Mechaniker-Check im Vorfeld, bitte, Flo.
Und ein bisschen Training wird bis dorthin auch nötig sein. Und ich glaube, Lex, du hast ja auch wieder aktiv was vor, oder? Ich meine, abgesehen davon, dass du hauptberuflich fotografierst, hast du sportlich wieder für nächstes Jahr was vorgenommen.
Ja, das Jahr beim Run, das war so motivierend, dich zu sehen beim Eintagesrennen. Und dann, während dem Rennen habe ich mir schon gedacht, das wird mich ziemlich reizen. Und im Ziel haben wir dann gemütlich gegessen, Kaffee getrunken, geschlafen und das Übliche gemacht, was man jetzt so macht nach seinen Rennen. Dann sind wir wieder zum Start-Zielbereich gefahren und dann haben wir mit der Siegerehrung noch ewig warten müssen, bis die anderen gekommen sind. Und siehe da, irgendwann kommt der Flo mit der Daunenjacke ins Ziel, hat kaum eine Stimme, kein Weiß im Gesicht und da habe ich gewusst, ich will das Rennen auch fahren.
Ich möchte nur ganz kurz, die Daunenjacken habe ich deshalb angehabt, weil ich ja die Siegerehrung abwarten habe müssen. Weil das hat sich überschnitten und ich bin dann ins Ziel gefahren und habe dann in der Kälte warten müssen, bis die mit der Siegerehrung fertig sind, bis ich endlich auf die Bühne darf. Also ich bin nicht mit der Daunenjacke eingefahren, möchte ich sagen. Aber Kass weiß und ziemlich benannt, das war ich.
Ja, auf jeden Fall war das für mich der definitive ausschlaggebende Punkt, dass ich dann gesagt habe, so, und jetzt fange ich wieder gescheit zum Trainieren an und möchte auch wieder ein Radrennen fahren.
Weil wenn es der Kraschitzer kann ist er.
Na, ja.
Also das heißt, wir können uns auf ein sehr spannendes Duell freuen. Darf ich das jetzt so zwischen euch einwerfen, diesen Fehdehandschuh?
Ich bin jedenfalls auch motiviert, meine Zeit zu verbessern und wird auch gerne nochmal starten beim Run.
Also bei mir gibt es keine Zeit, die ich verbessern will. Ich habe mir auch meine Ziele gesetzt und ich freue mich oder würde mich darauf freuen, wenn wir ein paar Kilometer uns einen Fight bieten auf der Strecke und der wird sicher positiv beflügeln und nicht ein richtiger Fight werden, wie es Gegner beim Rennen machen.
Als Veteran kann ich da nur einen Tipp geben, nicht zu schnell anfangen, schauen, dass der Puls unter 200 bleibt.
Ich habe einen Maximalpuls von 179, das heißt, da brauchst du keine Sorgen machen. Und genau das habe ich mir vorgenommen.
Wir haben jetzt als Verabschiedung einen kleinen Ausschnitt von einem echt coolen Video. Ich wollte nur darauf hinweisen, diese Videos gibt es auf YouTube nach wie vor zu sehen. Das war in diesem Fall das Abschlussvideo vom Ram 2018. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsfilmsequenzen. Da wird nämlich jeder, der im Team dabei war, zu seinem kurzen Resümee befragt, wie er das Rennen in ein oder zwei Sätzen zusammenfasst.
Definitiv das geilste Team. Viel Abenteuer gewesen. Und jetzt geht es auf ein starkes Bier in unser Haus.
Wahnsinnig schnell, in einem Wahnsinnsteam. Einfach geil.
Extrem schnelles Rennen und hat richtig Spaß gemacht. Und ich bin stolz auf den Straps. Er war wieder mal motivierend und hat mit seinen zwei Starken, das war viel zu lange.
Ja, und so wie damals bei dem Video, haben wir jetzt, glaube ich, auch schon wieder ein bisschen überzogen und zu lang geredet. Danke, dass ich bei euch sein habe dürfen.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast mit Florian Strasser und Christoph Kraschitzer.
Aber da legt sich so, sagst du das so komisch, warum redest du das nicht normal?
Was? Sie nochmal?
Ja, warum?
Was meinst du jetzt?
Ja, dass du davon sagst, Florian Strasser und Christoph Kraschitzer, so. Florian? Ja,
okay, weißt, dann gib mir noch einmal bitte, okay?
Kommt zumindest mir so vor.
Ja, weißt.
Wie seriös legst, willst du davon kommen? Ich meine, darf man zum Beispiel Sexy Lexi als Spitznamen erwähnen? Oder?
Kann man natürlich.
Als Fotograf sollst du nicht zu seriös wegkommen, oder?
Nein, das ist eh schon erst spät. Mir zeigt, wie das Rennen war, nämlich einfach.
Ich weiß nicht mehr weiter.
Scheiße.
Nein, scheiße nicht. Gut, gut. Einfach gut.
Und drum versuche ich einfach da gewisse Qualität hineinzulegen. Dass ich den. Nein, ich weiß nicht, ich habe den Boden zu verloren.
Werbung.
Die Rallsaison ist im vollen Gange, das heißt, meist viel unterwegs, meist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Da geht es halt um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-Zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.